Ob Ye Boy Kongming mit seinen fetzigen EDM-Beats, der in Deutschland nur mit englischen Untertiteln verfügbar ist, oder der Zeitschleife-Anime Summertime Rendering, der seine Zeit im Disney Plus Jail absitzt. Dimbulane, Jiaku und Tsubomi sind sich einig. Diese Anime hätten mehr Aufmerksamkeit verdient. Daneben sprechen sie im Talk heute über das Schweigen der Rena in Ahalen-san nur Hakalenai und den Coming-of-Age-Anime Deaemon, in dem die Erbschaft einer Kyotoa-Süßwarenmanufaktur geklärt wird. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 165. Das ist ganz cool, weil das heißt, nächste Woche haben wir 166. Da doppelt sich eine Zahl. Das finde ich immer sehr lustig. Bevor ich abschweife, das passiert in der ersten 5 Sekunden des Podcasts schon. Ich würde jetzt gern eigentlich so einen Spannungsbogen aufbauen, von wegen, oh, nachdem letzte Woche die Anime so kacke waren, kann es diese Woche ja nur besser werden. Aber wir haben die halt alle schon gesehen. Also wir wissen, dass es besser wird, okay? Und mit den Worten fange ich erstmal an, euch vorzustellen, wer heute in der Runde ist. Heute dabei ist Neji, der gerade noch geschlafen hat, weil er sich vollgefressen hat. Hallo.
Hallo.
Dabei ist auch Tsubomi, der es hoffentlich wieder besser geht.
Mir geht's wieder besser. Ich habe meinen Rausch überwunden. was auch immer für einer das gewesen sein soll. Wahrscheinlich auch Foodkoma. Ich bin bei dir, Neji.
Danke, danke.
Dem Einzigen, dem es gut geht, ist vielleicht Jaku.
Ja, also mir geht's immer gut und auch immer gerne hier am Start. Und ja, hallo.
Oh, warte, das stimmt gar nicht. Du hattest unter der Woche mal 2 Tage kein Internet diese Woche.
Achso, oh, ja, okay.
Oh, das ist hart. Das ist hart.
Ich hätte dadurch fast ein Grandblue-Event-Start verpasst.
Ja, es wäre katastrophal gewesen. Also ja, mental wurde ich ein bisschen gekränkt. Ja. War die Spannungsbogen war oben.
Und ich bin auch da. Hallo. Ich habe heute Morgen schlecht gewordene Milch in mein Omelett gekippt. Es war deprimierend. Aber wie ich ja schon sagte, nicht so deprimierend wie die Anime letzte Woche. und deswegen stellen wir euch mal, glaube ich, ganz kurz vor, welche Anime wir heute reden. Tsubomi, was hast du mitgebracht?
Ich habe heute mitgebracht Deaemon, Recipe for Happiness.
Oh, der hat sogar noch einen englischen Untertitel.
Ja, habe ich nachgeschaut.
Wäre mir total entgangen. Dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit Neji, weil Neji hat einen japanischen Namen.
Ja, ich bringe euch Ahare-san wa Hakarenai. Wenn ihr stumpfen Humor mögt, das wird euch gefallen.
Und Jaku und ich haben uns gefragt, warum du den gepickt hast. Dazu später mehr. Jaku ist ein gutes Stichwort, weil Jaku hat einfach mal ein Anime mitgebracht, den ich gern gehabt hätte, weil er von meinem Lieblingsregisseur ist.
Tja, aber immerhin habe ich ihn mitgebracht, sprich, dadurch hast du ja einen weiteren Anime mitbringen können und uns damit bescheren. Aber die Rede hiervon ist Summertime Rendering. Es ist ein Thriller-Mystery-Anime. Er ist sehr interessant. Bin mal sehr gespannt auf die Diskussion später.
Trotzdem danke für deine Überleitung. Weil ich habe mitgebracht Ye Boy Kongming. Yeah.
Bester Name überhaupt. Ja. Boy.
Ja, Boy. Das war auch geil.
Hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie Boy mit B-O-I schreiben.
Und, das stimmt.
Und das Yeah, was ich da dran gefügt habe, ist eigentlich der englische Untertitel. Aber das weiß noch keiner. Und damit wisst ihr, worüber wir heute reden. Zunächst machen wir aber nochmal zuletzt gesehen mit Tsubomi. Das hat mir schön beigebracht. Und du ja irgendwie auch, weil du das auch sehr häufig machst. Hast du einen tollen Anime mit Tsu mitgebracht?
Ich habe, nee, tatsächlich nicht. witzig, dass einem diese Wortwitze immer noch nachlaufen. Das ist ja so 2007. ich habe mich in letzter Zeit mal da dran gemacht und Golden Kamuy gerewatcht, weil, wie wir ja wissen, wird es noch eine 4. Staffel geben. Und ich dachte, Mensch, so 100%ig kann ich mich, glaube ich, nicht mehr an alles erinnern. Außer der war verdammt gut und ich möchte das einfach aufholen. Ja, gesagt, getan. Dann habe ich das, ich glaube, über ja, so im Verlauf einer Woche alles mal wieder gebinged. Oh,
ich will das auch. Ich habe so viele Anime ongoing.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es hat mir immer noch gefallen. Es ist sehr lustig. Ich kann über die schlechten CGI-Bären hinwegsehen. Ne? Also das ist ja auch immer.
Ich wollte gerade ansprechen.
Das ist ja immer so eine Sache. Aber Mensch, ich habe da auch, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe da irgendwie doch so einen Bezug dann zu den Ainu, das hat auch irgendwie im Zuge meiner Beschäftigung mit Japan und natürlich auch meinem Studium so zu tun gehabt. Und ich finde es so toll, dass da dieser Effort gemacht wird und man einfach sieht, wie leben die und welche unterschiedlichen regionalen Stämme gibt es da, wie kochen die, was sind Gerichte, was sind Wörter, Aussprüche. Und mich fasziniert das total, dass das also jetzt mal abgesehen auch von der Geschichte und so und den Charakteren, die ich auch super finde, aber dass da einfach so viel getan wird, so im Sinne von Wissensvermittlung, vielleicht sogar Völkerverständigung, dass man einfach so viel über die Ainu lernt, obwohl es vielleicht, glaube ich, ich glaube, es sind ja weniger als 30 Menschen noch, die überhaupt diese Sprache noch sprechen. Und trotzdem machen sich die Macher da die Mühe und arbeiten zusammen mit Leuten, die aktiv versuchen, diese Kultur und Lebensweise zu erhalten und weiterzutragen.
Aber das
und
ist krass.
Das ist super.
Weil im Staff des Anime ist ja eine Person drin, die brät in diesem ganzen Ainu-Zeug.
Genau.
Wow.
Und das, ja. Und das ist, deswegen ist das einfach, also ja, ich würde das als total wichtig und super einstufen, dass die das machen und dazu dieses Medium Anime einfach gewählt haben.
Ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch. Ich habe ja gerade auch, das sage ich, glaube ich, jeden Podcast mittlerweile, das ist gerade so eine Phase, wo ich mich total in so japanische Settings so ein bisschen ausgelöst durch die Heike-Story einlese. Und ich habe mit dem Manga angefangen. Und ich bin deswegen neidisch, weil dieser Ogata, auf den die sehr, sehr früh im ersten Band schon stoßen. Der wird im Anime von Kenjiro Tsuda gesprochen. Der hatte so eine ultra tiefe Stimme. Ich liebe diese Stimme. Er hat zum Beispiel den Bösewicht, den Sabi Kuibisku gesprochen.
Kurokawa.
Ja, genau der.
Genau.
Ich unterschreibe alles, was du sagst. Der Manga ist genauso großartig toll.
Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Ich habe jetzt auch gesehen, da gibt es ja auch irgendwie dann oder soll es noch eine Realadaption geben. bin ich meistens überhaupt nicht so begeistert von, weiß ich nicht, ob das was werden kann. Ich würde sicherlich mal reingucken. Aber ja, erstmal Freude auf den neuen Anime. Bisschen Anspannung, so anderes Studio übernimmt das, machen die das auch gut, wie wird es aussehen? Aber ja. Sonst so in Gänze, ach, das ist ganz spannend, das hat mich wieder so auch zurückgeworfen zu meiner aktiven Cosplay-Zeit. Und dann ist ja auch gerade jetzt die neue Fassung des Shaman King Anime gelaufen. Und in einer der letzten Folgen sieht man ja auch diese Background-Story zu dem Ainu Horohoro und seinem kleinen Geist da irgendwie, ne? Und das die ist ja dann auch quasi, wird in so einer Ainu-Kleidung so gezeigt. Ich habe die auch schon mal gecosplayt, aber es ist Wahnsinn, weil das alles irgendwie, das greift dann wieder so ineinander. Und obwohl das ein relativ neuer Anime noch ist, dann irgendwie kommt diese Verbindung wieder. Ach ja, Mensch, das habe ich damals schon so spannend oder schön oder cosplaywürdig empfunden. Und das, ja, ist echt toll. Also irgendwie das nochmal aufholen, was Neues und diese Nostalgie dazu. Sehr, sehr schöne Gefühle bei dem Anime.
Ich weiß, dass wir darüber diskutiert haben, über diesen Studiowechsel. Und ich weiß, dass du da sehr, sehr kritisch warst. Und ich dachte mir halt so, Studio Brainspace, die haben diesen Natsume Yujin-Show gemacht, Pack der Yokai. Und ich dachte mir so, ja, das kann vielleicht funktionieren. Und To Your Eternity haben die auch gemacht. Sehr, sehr viel Schneelandschaft. Und Hokkaido ist es ja auch irgendwie sehr, sehr schneeig.
Genau,
und so.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das kann alles super werden. Ich freue mich, ich bin auch gespannt auf neue Musik. Ich finde jedes Opening und Ending, auch was die ausgewählt haben, so extrem passend und schön und ja. Und ich bin auch natürlich gespannt, weil ich den Manga jetzt nicht so verfolge, wie es auch enden wird und weil ich eigentlich so davon ausgehe, dass es dem Mangaka nicht so wichtig ist, dass unbedingt jetzt da dieser Goldschatz gefunden wird, sondern dass es um ein paar andere Sachen geht, was sich einfach auch in dieser starken, dieser starken Charakterdarstellung so widerspiegelt, ne? Dass er wirklich auf jeden so und jede so stark eingeht. Also ja, ich freue mich.
In dem Sinne, von wegen, wir wollen ja jetzt irgendwie auf das Positive blicken, lassen wir am besten Jaku von was erzählen, weil er ist immer so positiv.
Ja, ich bin der positivste Mensch. Ich spiegelt sich auch immer in meinen Bewertungen wieder, wie man weiß. Aber ich habe zuletzt auch was geschaut. Auch hier, und bei mir handelt es sich auch um einen Rewatch. Keine Ahnung, was da gerade los ist mit meinem Hals. Und zwar habe ich Thermal Romal geschaut. Diesen ganz alten Schinken. Es war, ich weiß gar nicht mehr von welchem, hätte ich vielleicht nachschauen sollen. Ich glaube 2013 oder 2014 kam der raus.
12.
Es ist eine kleine Kurzserie mit, ich glaube, sechs Folgen waren es, glaube ich, nur. Jeweils, ich glaube, zwischen 8 und 12 Minuten, irgendwie sowas. Und ja, warum ich den jetzt erwähne, obwohl er schon fast 10 Jahre alt ist oder bald, ist, im Februar hat auch Netflix die neue Serie dazu rausgebracht, beziehungsweise was heißt neu,
das haben wir ein Remake gemacht. Konntest du schon reingucken?
Ich habe noch nicht angefangen zu schauen, wollte ich noch machen, aber ich habe mir den Trailer angeschaut und ein bisschen Informationen darüber gesammelt. Und zwar ist es halt wie die Kurzserie, nur halt jetzt in längerer Fassung. Also da geht es jetzt in jede Folge 24 Minuten. Also haben sie es einfach quasi ausgereifter gemacht. Was auch ziemlich cool ist. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das sich das Ganze entwickelt, weil die Serie ist super cool. Aber nur kurz am Rande für die Leute, die es nicht kennen. Da geht es um die antiken Römer. Die hatten ja genauso wie auch die Japaner, die mögen ja ihre Badehäuser. Es gibt eine Badehauskultur dort. Nur ist sie halt ein bisschen anders natürlich, wenn man bedenkt, das war halt ein paar tausend Jahre dazwischen. Und die Geschichte, beziehungsweise der Plot, der Gag der Geschichte ist, dass unser Protagonist vom Beruf her ist jemand, der Sachen verbessert, ja, ist ein Innovator. Aber alle seine Ideen sind anscheinend nicht so gut und er ist gerade dabei, seinen Job zu verlieren. Und dann wird er im Badehaus eingesogen von einem Wasserstrudel und landet plötzlich im normalen Japan und befindet sich in einem Badehaus und sieht quasi, wie die Welt 2000 Jahre später aussieht und bringt diese Sachen natürlich mit in seine Zeit und alles mit viel Comedy verbunden, super cool gemacht. Die Comedy ist auch so ein bisschen, ja, so richtig stumpf, so richtig Slapstick-Humor quasi schon. Das sieht man auch an den Zeichnungen, wie diese... Ich möchte nicht sagen, da wurde nicht viel Mühe reingesteckt, weil es wurde viel Mühe reingesteckt, das halt so zu machen, wie es gemacht wurde. Und einfach super interessant, was die, ja, wie man diese zwei Welten kombiniert. Ich bin eigentlich kein so großer Isekai-Fan in dem Sinn, aber das ist ja schon so eine Art Reverse Isekai, wo man so in die Welten hin und her switcht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das geschaut mal?
Ich habe auch nur den Trailer gesehen und ich weiß, dass Kenji Rotsuda die Hauptrolle spricht. Damit ist er auf meiner Play-to-Watch-List gelandet.
Ja, generell, okay. die ganzen Synchronsprecher dort sind auch super cool. Hätte ich auch gar nicht erwartet.
Also im neuen. Im alten spricht es wer anders.
Ach so. Aber generell, also mein Punkt bleibt trotzdem stehen. Also ich finde die Synchronsprecher auch richtig cool gemacht. Also da ist auch der Gag kommt auch dadurch auch stärker rüber, finde ich. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich... Da ist die Gags von nehmen. Ich glaube, wenn mein Witz erzählt, klingt es immer nicht so gut. Aber falls euch das interessiert und ihr die alten Sachen nicht anschauen wollt, schaut euch gerne mal das von Netflix an. Die Animationen sind deutlich besser geworden über die Jahre. Und ja.
Ich habe mir den Trailer auch angeschaut gehabt. Und ich habe mir erstmal angeguckt, es ist da in dieser Onsen oder diese Therme oder wie auch immer. Und dann ist dieser Affe dort. Und ich mir so gedacht habe, so... Was ist das? Ist so, soll ich mir das anschauen oder nicht? Aber wenn du es jetzt gerade so sagst, werde ich das wirklich mal in Erwägung ziehen.
Es gibt einen Anihabara Groupwatch. Aber ich habe, glaube ich, eben gehört, dass Tsubomi ansetzen wollte, was zu sagen.
Ja, ganz genau. Ich habe dazu tatsächlich einen Bezugspunkt. Nur ich muss leider gestehen, dass ich das jetzt so zeitlich im Nachhinein gar nicht mehr so einordnen kann. Ich meine, als ich 2011 in Japan war, dass da irgendwie von Thermae Romae schon mal eine Realadaption oder so rauskam. Aber es kann auch 2014 gewesen sein. Ich weiß halt nur, meine Gastfamilie hat es auch so total gebinged. Und hatte das die ganze Zeit im TV laufen und ich habe das nur so nebenbei quasi so mit aufgeschnappt. Aber deswegen sagte mir das was und auch sagte mir halt auch die Story so ungefähr was. Also es war wohl auch ziemlich beliebt.
Also es kann gut sein, dass es davor auch schon was gab. Also ich weiß nur, dass es eine Manga-Adaption ist, soweit ich mich noch erinnern kann. Und der Manga war auch sehr, sehr populär. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Realfilm oder sowas, aber es kann schon gut sein. Also
ich weiß auch nicht, ob es eine Serie war oder ein Film, aber auf jeden Fall gab es es da schon. Und das, also es kann halt nur eins von den beiden Jahren da gewesen sein, wo ich meine Gastfamilie quasi besucht habe.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr krass für einen eigentlich Ein-Gag-Anime.
Ja, ich bin auch überrascht, was sie da, wie die alles füllen, weil allein schon während der Kurzserie habe ich mir schon überlegt, okay, was soll denn noch viel passieren in der nächsten Folge? Sie switchen da ja quasi von jeder Folge zu Folge von so bestimmten Settings. Mal ist es halt das offene Badehaus, dann ist es ein Badezimmer von jemandem, dann ist es irgendwie ein Laden, wo man Badewannen und Toiletten und so weiter kaufen kann. Also es wird schon hin und her und bin mal sehr gespannt, auch wie es weitergeht. Ich bin sehr interessiert daran, auch die Netflix-Serie dann zu schauen. Wird auch mehr Folgen haben, da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Okay. Beim Thema Ein-Witz-Anime könnten wir jetzt ja voll mit unserem nächsten Anime weitermachen. Aber ich bitte euch, der hat mehr als nur einen Witz. wir fangen mit unserem ersten Anime an. Your Boy Kongming hat 12 Episoden. Zufällig dieselbe Prämisse wie Termae Romae. Ein Comedy-Anime mit ein bisschen Slice of Life, adaptiert auch von einem Manga. Studio ist PA Works, die haben so Sachen gemacht wie Angel Beats oder Hanasaku Iroha, was ich sehr, sehr gerne mag, weil es von meiner Lieblingsdrehbuchschreiberin ist. Jetzt wollte ich Drehbuchschreiberin sagen, weil ich abschweife. Genau, Simulcast gibt's bei High Dive mit englischen Untertiteln. Ihr wisst vielleicht mittlerweile, wie High Dive das macht. Die lizenzieren Sachen so exklusiv oder gibt es nur mit englischen Untertiteln? Nicht so toll. Es geht grob um Kome. Der ist General gewesen in der Zeit der Drei Reiche. Eine Epoche, die es, glaube ich, auch in der japanischen Geschichte so gibt, auch genau so heißt.
In der chinesischen.
Ja, aber in der japanischen gibt es, glaube ich, auch mit Drei Reichen und sowas, oder?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Japaner total darauf abfahren.
Ja, gemeint ist nämlich die chinesische Drei-Reiche-Zeit. Und dieser Typ, wie gesagt, Militärstratege seinerseits, starb dann am Totenbett. Sein Reich verlor dann auch später im Krieg, aber das hat er gar nicht mehr mitbekommen. Stattdessen ist er im Shibuya der Neuzeit reinkarniert. Und das zufälligerweise an Halloween und hat sich gewundert, warum die alle so mega Untote aussehen und so komische Elektrobeats hören. Und dann trifft er auf die Sängerin Eko und ihre Elektrobeats und die bringen ihn in Valok. und er ist übrigens auch ein bisschen jünger geworden, so während des Reinkarnierens. Also es ist, glaube ich, noch okay, dass er in Valok davon gebracht worden ist. Meine Beschreibungen werden immer weirder.
Ja.
Wie fandet ihr den Anime? Zu Mumi, willst du anfangen?
Ja, klar. Also ich habe das geschaut und ich dachte so, oh mein Gott, ist das etwa ein Isekai, kind of, der mir gefällt? Wie ist das möglich? Und mir hat der super gefallen. Ich finde halt die Ekos auch total süß und ich finde diese Songs ganz schön, auch wenn natürlich dieses Jenglish, also japanische Englisch, etwas gewöhnungsbedürftig ist und auch wie die Songs quasi phrasiert sind, ne? Also so würde man das auf Englisch, würde man das halt nicht so singen. Da würde man das Lied ein bisschen rhythmisch dann auch so abändern. Aber trotzdem ganz cool. Und ich war auch super überrascht, weil heute ist alles voll mit Nostalgie, habe ich das Gefühl. Oh, wow. Weil es kam ja auch das Opening ist irgendwie dieses, so ein Cover von diesem Cheeky Cheeky Bang Bang. Das ist aus 2013. Und dann haben wir auch das Ending, was ein Mihimaru GT-Cover ist. Also ein Lied, Kibun Jojo von 2006. Und ich war halt totaler Mihimaru GT-Fan. Hab selber mit Shin auch so ein paar Songs von denen quasi auf Deutsch in so einer witzigen Version früher gecovert. Und das passt total super. Von Kuroneko gesungen, ne, die hier als Singstimme in dem Anime von Eko funktioniert. Ich fand das Opening zu Scum's Wish ja auch schon total toll. von ihr gesungen. Deswegen, also richtig, richtig cool, witzig. Ich finde auch, dass der, dass einfach der Koming ist so super cool da eingebaut. Man merkt trotzdem, dass es irgendwie ein General ist. Es ist super, super witzig, dass er das Shibuya der Neuzeit am Halloween-Abend als Hölle bezeichnet. Das ist absolut zutreffend. Und ja, ich will unbedingt weitergucken. Ich finde es richtig, richtig gut. Muss aber auch sagen, es war tatsächlich nicht der erste Anime, wo ich dann schon mal sowas von diesen drei Königreichen und so chinesischer Geschichte irgendwie gehört habe, weil man eigentlich sagen kann, es gibt ja bei Kurage-hime, also bei Princess Jellyfish, auch so eins von den Mädchen in diesem Wohnheim von diesen Amas, die auch so ein totaler Otaku, also so super wissend darüber ist und auch diese alten Generäle und ihre Fanart und Fanfiction und so darüber schreibt und da so super drin
jetzt
ist.
Jetzt verstehe ich auch, warum so viele Leute auf einmal wieder über Princess Jellyfish reden.
Genau, genau. Und ja, weil es halt ein Viertel der Serie besteht halt daraus, wie die diese Generäle abfeiert und eigentlich das auch so ein bisschen creepy ist, dass sie diese alten Männer und so ganz cool findet und das irgendwie so idealisiert. Und ja, aber ja, auf jeden Fall, da war ich auch sofort dann wieder dran erinnert, dass es ja da auch so drin vorkommt. Und was mir sonst ja nicht so auffällt, ich finde auch die Animation total toll, weil man, also schon in der ersten Folge war jetzt ganz viel Zeit dafür Details. Also ich kenne nicht so viele Anime, die sich dann diese Zeit nehmen und zeigen, wie Eiko da ihre Gitarre stimmt und sowas, ne? Bevor sie anfängt zu spielen. Das war schon echt schön, visuell auch.
Okay, das war jetzt der Gesamtüberblick. Jetzt gehen wir doch mal in die einzelnen Themen ein bisschen tiefer rein, Oleg.
Okay. Was ich halt bei Kong Ming halt ganz geil finde, ist, wie Eiko zum Beispiel sich halt wundert, dass ihre Lebenssituation halt nicht so gut ist. Und ich finde immer so gut, dass dort eine Wortwahl gewählt wurde immer, die halt so in beiden Seiten zu verstehen ist. Er meint es so in seiner alten Zeit, wo er sagt so, hey, ja, du gehst einen Schritt zurück, aber gehst dann zwei Schritte nach vorn. So als Beispiel einfach nur, aber so halt in diesem alten, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ja,
altertümliche Sprache halt, ne?
Altertümliche Sprache, genau. Aber wenn man sich das so ein bisschen so überlegt, wie er das halt meint, es passt perfekt zu der Situation, wie er es halt meint erstmal. Und es entsteht automatisch daraus ein Gag, wo du die ganze Zeit immer mitlachen musst.
Ja, genau, ich glaube, das ist die Sache. Mir fällt jetzt auch gerade kein Anime ein, aber ich weiß, dass es schon mal solche Anime gab, die sowas gemacht haben. Altertümliche Art zu sprechen in der heutigen Zeit ist halt einfach sehr exzentrisch und sehr direkt quasi. Und das kannst du halt super für Comedy ausnutzen. Also ich meine, fast alle japanischen Comedy-Serien spielen mit dieser Exzentrischheit ihrer Main-Characters.
Ja, aber ich finde auch ganz cool, dass der Ladenbesitzer den Kong Ming sofort dass er dass er ihn in diesem Bewerbungsgespräch so überzeugt hatte, dass er ihn einfach nur ausgefragt hatte, hey, was ist denn da früher passiert? Kannst du mir bitte Details erzählen? Er erzählt es ihm einfach nur. Und er so, Alter, ich bin überzeugt und deine Verkleidung ist mega. Du fängst sofort an, als Barkeeper zu arbeiten. Und was dort passiert ist, denke ich, kann Yaku noch viel cooleres sagen.
Ja, aber generell finde ich auch super witzig, wie der Umgang ist zwischen Kongming und halt der Realität und wie die Leute auf ihn eingehen und was da für Comedy-Situationen entstehen. Und weil er als Stratege muss halt sich 30 Millionen Sachen immer merken und kann sich natürlich dadurch halt super easy als Barkeeper ausgeben und merkt sich die Preise halt ist einfach easy und ist halt einfach perfekt in seinem Element. Aber eine Sache möchte ich noch aufsprechen bezüglich Comedy. Ich finde, dieser Anime ist nicht nur Comedy behaftet, er ist auch ein bisschen ernst auch im Vergleich, wenn man in Relation zu Eiko noch. Weil sie hat ja normale Probleme, wie halt jeder normale andere Mensch auch. Sie steht an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie halt sich entscheiden muss, was sie machen möchte, wie sie ihre Karriere fortsetzt. Und es läuft halt nicht immer alles so wie geplant. Und ich finde diese Balance zwischen Comedy in dem Anime und dieser Ernsthaftigkeit passt eigentlich perfekt, weil wenn es jetzt nur Comedy wäre, denke ich, wäre der Gag auch quasi irgendwann auch ausgelaufen dann nach 12 Folgen irgendwie, wenn es halt nur jedes Mal darum geht, okay, er ist jetzt ein Stratege aus von vor 1600 Jahren, Aber gekoppelt mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser Thematik im Sinne vom Slice of Life, dass man da auch normale Probleme hat, bin ich super cool und ich bin auch gespannt, wie sie das dann weiterführen werden.
Darf ich mal eine steile These aufbauen? Wenn die Gesangsstimme von ihr nicht diese Kuroneko wäre und die Songs halt entsprechend kacke wären, dann könnte ich, glaube ich, nicht mit Eko mitfiebern. Ich glaube, nur weil ihre Songs halt auch wirklich gut sind, und ey, wir haben in dieser Folge 3 verschiedene Songs gehört, das ist mehr als in Idol-Anime, die eigentlich nichts anderes machen außer Songs.
Das stimmt.
Wenn ihre Songs kacke wären, glaube ich, wäre dieser Anime nur halb so gut.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Aber ich möchte doch anknüpfen an die Bar. Ich fand das so geil, dass er so perfekt umgesetzt hatte, dass er jedes Getränk jedem Gast perfekt gemacht hat, aber der Abschlussgag, der so richtig genial war, war der eine, ich möchte, er stellt schon hin. Hier. Das war das Beste von allen. Das war so trocken und so cool und er hat ihn noch nicht mal angeschaut. Das war das Geniale dabei.
Ich bin da noch so ein bisschen tiefer eingetaucht und hatte halt mal geguckt, dass es tatsächlich, also dass es auch mit ganz viel Intelligenz irgendwie so gemacht worden ist und so kleine witzige Parallelen so häppchenweise gibt, nämlich zu dem quasi auch zu der von der Eiko zu der echten Frau, die der General da geheiratet hat damals.
Was?
Ja, das ist ganz krass, weil so
ich bin bei Folge 4 und weiß das auch nicht.
Ja, das kann man auch nur wissen, wenn man halt quasi diesen, das kam ja auch in der Serie vorne, wenn man den Wikipedia-Eintrag halt zu ihm liest, dann steht da ja auch Familie und was er gemacht hat, von wann bis wann, wo regiert und so. Und da steht tatsächlich auch drin, seine Frau hat er irgendwie gefunden, indem er mit so einem anderen Typen gequatscht hat und der hat gesagt, hey, ich habe gehört, du suchst eine Ehefrau, ich habe da so eine hässliche Tochter mit gelbem Haar und dunkler Haut. Aber vom Talent her ist sie dir ebenbürtig. Und ich dachte so, dass, also wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass sie die Eiko dann auch so blond gemacht haben. Und sie heißt ja Tsukimi mit Nachnamen. Und als der Kongming seine zukünftige Frau das erste Mal gesehen hat, war das im Mondenschein und in Schleier eingehüllt. Und dieses Tsukimi heißt ja Mond anschauen, ne, von den Kanji her. Mhm. Und dass irgendwie, dass das auch so gepasst hat, das fand ich total krass. Dass da so, also so ganz kleine Dinge und so, was an wenigen Details dann da bekannt ist, geschichtlich, ist da auch irgendwie verarbeitet. Also das finde ich mega.
Zu Bomi.
Ja.
Wer ist der größere Geschichtsnerd? Du oder der Clubmanager?
Ich war in Geschichte immer sehr schlecht.
Ich bin aber, mir nicht so sicher.
Das ist diese altertümlichen Sachen, so auch das Genji Monogatari und so, und das, also das ist echt meins. Da beschäftige ich mich sehr gerne mit und leidenschaftlich mit.
Puh, das war viel, Dämonen.
Ich wollte gerade sagen, sie hat heute deinen Part übernommen.
Voll. Dämonen ich auch ein bisschen. Ich fand, der Soundtrack hat mich so ein bisschen an andere PA Works Anime erinnert, also vielleicht, weil ich das auch einfach sehen will. Erinnert euch an diese Abschlussszene, wo die Eiko im Prinzip so sagt, so, hey, vielleicht soll ich es auch einfach aufgeben und der Kongming sie dann quasi so aufbaut und so und meint so, hey, ich werde alles tun, damit du Erfolg hast und so, wird dein Stratege. Aber Soundtrack ist dann halt umgesetzt mit so Klavier und Bratsche und sowas, was man halt wirklich aus diesen ganzen Key-Werken, die PA Works gemacht hat, kennt. Also Angel Beats und so weiter. So. Jetzt habe ich Oleg abgewürgt.
Nein, hast du nicht. Also genau die Stelle, die du meintest, fand ich halt immer so geil, wie er halt immer so antwortet, so immer so höflich. Nicht überspielt die Stimme, sondern schön tief auch alles. Und so, ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich, ich mache dich da zum Superstar, wie auch immer. Und ich glaube, dass das Ding wird auf jeden Fall gerissen da. Also, das wird schon cool.
Ja, man muss auch so ein bisschen, sag ich mal, wie mit einem Stock im Arsch sprechen, damit halt irgendwie diese Gags halt so mit dieser alte Sprache rüberkommen, stimmt. Habt ihr noch was zu diesem Anime zu sagen? Das ist ein Nein. dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, Vor allem, wenn ihr jetzt so denkt, so irgendwie historisch, ne, ich habe von chinesischer Geschichte gar keine Ahnung. Man muss nur wissen, dass er Meisterstratege war und dass sein Reich verloren hat und dass er jetzt da drin irgendwie seine zweite Chance im Leben hat. Man muss das auch einfach ignorieren, dass der Anime nichts erklärt, so warum er plötzlich Japanisch versteht und wieder jung ist. Halt wie ein Isekai-Anime das auch macht. Die erklären das ja auch nicht. Dennoch, dem Isekai-Anime hätte ich niemals eine 7,5 von 10 gegeben.
Ich wusste, dass es irgendwas geben wird, wo ich schon wieder so gefrontet werde. Ey, das ist so klar gewesen. Ey.
Lass ich mir nicht nehmen.
Ja, das weiß ich, das weiß ich.
Neji, willst du zurückfronten?
Ja, ich fronte da mit 0,5 Punkten weniger und zwar mit einer 7 von 10.
Das hat mich hart getroffen. Ja, cool.
Ja, leider bin ich nicht so großzügig wie ihr. Ich habe da ein paar Kleinigkeiten nachzuhaken. Die sind jetzt aber eher super subjektiv, ist nichts Objektives so gesehen. Aber ich fand halt ein bisschen so das Pacing ein bisschen für die erste Folge ein bisschen langsam. Und auch nicht alle Gags waren jetzt so die Oberkracher, finde ich. Deswegen gebe ich dem eine 6 von 10.
Oh, ist okay.
Tsubomi, du bestimmst, was am Ende jetzt rauskommt.
Haha, ich wollte tatsächlich 0,5 noch draufsetzen. Also ich habe mir 8 von 10 notiert, weil ich bin sehr gehuckt. Und das, das liegt wahrscheinlich auch dran, dass ich die Musik einfach super finde. Und das kriegt mich. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will es unbedingt gucken.
Ich hatte tatsächlich auch, wie gesagt, ich gucke den ja schon, ein bisschen Gänsehaut, als ich jetzt zweites Mal nochmal gesehen habe bei den Songs und so. Die Durchschnittsnote damit, dachte ich mir, weiß ich nämlich auch nicht. Ich gebe es kurz in den Taschenrechner rein. 7,125. Jakob, das ist ein 6, ne?
Ja.
Ja, damit ist der Anime genauso gut wie Dance, Dance, Danceur. Das ist ziemlich hoch für Comedy.
Auf jeden Fall, ja.
Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Anime weiter. Es tut mir leid, dass der erste Anime immer so gut bewertet ist, Oleg.
Alles gut, ich bin's gewohnt. Was soll ich sagen? Bin immer am Platz 2, 4, 6, 8.
Nee, 6 Leute podcasten hier gar nicht mit.
Oh, okay. Alles klar, ja, wir kommen zu dem Anime Aharen-san wa Hakarenai. Kommt mit 12 Episoden um die Ecke. Das Genre-Tag ist Slice of Life und romantische Komödie. Und ist halt von einem Manga adaptiert, kommt vom Studio Felix Film. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Wir kommen zu dem Plot. Wir haben hier unsere Raina Aharen, ist auf jeden Fall ein ziemlich ruhiges Mädchen. Verzieht halt keine Miene, wo sie halt so persönliche Grenzen halt so nicht so richtig einschätzen kann. Das hat auch auf jeden Fall ihr Sitznachbar Raido festgestellt, der so gedacht hat, hey, da sie keine Miene verzieht und so weiter, dachte er die ganze Zeit, hey, es ist ja eine richtige kalte Persönlichkeit. Aber unsere Raina hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf ihn bekommen, als sie aus Versehen ein Radiergummi halt fallen lassen hat. Und ihr fällt es halt schwer, wirklich so Beziehungen halt so anzugehen, was halt so ganz normal in so einer Schule halt ist, ne? Also gibt's ja halt solche Persönlichkeiten. Und in manchen Bereichen kann sie auch unberechenbar sein, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sie ihr Buch vergisst, und dann mit Raido ihr Buch teilt, dann ist sie an ihm so nah dran an der Schulter, wo man schon denken würde, ist sie seine Freundin oder nicht?
Es muss im Sommer auf jeden Fall sehr warm sein.
Ich glaube auch. Und deswegen kann man da auch gar nicht so richtig beurteilen direkt, wie ist denn ihre Beziehung da? Ja.
Also beim Anfang deiner Beschreibung dachte ich erst so, du stellst uns gerade den Anime Komikant Communicate vor.
Muss ich aber auch an einem Anime darüber denken, ob das irgendwie Inspiration davon trägt.
Es gibt viele Anime dieser Art in letzter Zeit, ne?
Ja.
Wie fandet ihr ihn?
Also, ich muss sagen, dieses stumpfe Verhalten von beiden Persönlichkeiten, es ist einfach genial. Das ist einfach nur, entweder magst du es, oder du magst es nicht, oder du findest ihn langweilig. Mich persönlich hat er unterhalten, wenn zum Beispiel Raina einfach nur angesprochen hatte und sie so zu ihm, guckt kurz nach links zu ihm, guckt wieder nach rechts, guckt wieder nach links, guckt wieder nach rechts. Und er so, ignoriert sie mich einfach? Und wenn man so halt solche Gags halt einfach so mag, dann kann man auf jeden Fall, also dann wird man auf jeden Fall unterhalten.
Ich merke schon, wir werden gleich wieder darüber diskutieren, ob das auch sich über 12 Folgen tragen kann. Weil ja, also Gags sind lustig. Also mit einer Person, die halt generell nicht ihren Mund wirklich aufmacht und wo nicht wirklich laute, hörbare Worte rauskommen, zum Karaoke gehen, ist halt auch schon sehr lustig.
Ja, das war so scheiße, Domme, Alter.
Oder irgendwie, wenn er irgendwie versucht, Lippen zu lesen.
Ich glaub da nicht mehr, ich bin sogar einmal vom Stuhl gefallen.
Merkt dann so, dass ihre Lippen sich gar nicht bewegt. Oder als sie, das ist nämlich der zweite Gag quasi, sie ist extrem anhänglich und sagt dann halt so, ey, werf mir doch einfach Zettel zu. Und dann sehen wir halt so, wie auf Dingsklo Zettel zugeworfen bekommen.
Also ich fall gleich wieder vom Stuhl, ey. Das ist so
und mit dieser Reaktion zu Mumi habe ich gerechnet. Das ist kein Anime für dich, oder?
Für mich?
Nee, zu Mumi.
So.
Ja, das ist für mich ganz schwierig. Der Humor ist echt so skurril. Und ich habe bei diesen Stellen, die ihr jetzt beschrieben habt, habe ich auch sehr gelacht. Also da sind witzige Gags dabei. Aber ich weiß gar nicht, mich hat das, glaube ich, teilweise sehr gestört, wie emotionslos und auch so stumpf dann Raido irgendwie war. Also das war eine ganz seltsame Mischung von, ja, irgendwie sind da ein paar Sachen sehr lustig und sehr, sehr komisch anmutend so. Aber ich glaube, ich komme da nicht so ganz ran. Und ein Aspekt, den ich ganz, ganz schwierig finde, der mir sehr widerstrebt, ist eben auch, dass die beiden so aussehen, als wären sie 16 und 6 Jahre alt. Und das sowas schreckt mich doch immer sehr, sehr ab in so einem Anime. Also, und wenn ich halt lese, hey, das Genre ist dann auch Romance oder romantische Komödie, weiß ich nicht. Also ich weiß im Prinzip, dass die als gleich alt oder fast gleich alt dargestellt sind und in eine Klasse oder benannt sind und in eine Klasse gehen. Aber wenn sich das irgendwie so körperlich nicht abbildet, dann ist das für mich ein Problem. Weil das irgendwie driftet das dann schnell für mich in diese Pädophilie-Ecke. Und das ist, ich finde, da ist Japan immer ein bisschen sehr locker damit und lässt da deutlich mehr zu als wir. Und ich habe da wirklich dann visuell auch ein Problem damit, ja.
Ich glaube, ich tendiere mehr zur Positivrichtung. Aber ich hatte auch diese Probleme. Es ist halt so negativ gedeutet, einfach irgendwie kleines, süßes Anime-Mädchen, ne? Also, das merkt man auch an der Synchronsprecherin, wenn man sie denn mal hört, das ist die Stimme von Rem aus ReZero. Welche Zielgruppe will man hier wohl erreichen? Positiv gedeutet könnte man aber auch sagen, dass dieser Anime eigentlich diese Botschaft hat, hey, man kann sich auch ohne Sprache verständigen. Und ich finde, das kommt zum Teil halt auch zu, weil ich, nicht zu, durch, zu Bomi.
Hallo.
weil der Raido, der tut sich ja auch merkbar selbst schwer im Leben. Auch mit sich selbst halt sehr schwer, dass er über sich selber drüber springen muss quasi, um Leute anzusprechen. Ich weiß, es klingt jetzt so wie in jedem dritten Anime, aber irgendwie, ich kaufe ihm das halt mehr ab als so einer Kartoffel wie aus Komi Can't Communicate quasi. Die so total aufgedreht ist und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Weil er ist ja auch quasi sehr, sehr ausdruckslos in seinem Gesicht.
Ja, also hat man ja gesehen, was auch ein super Gag war, finde ich, als sie da diese Bilder gemacht haben in dieser Fotobooth. Und, nee, das war nicht in der Fotobooth. Das war, als er sich vorgestellt hat, dass er jetzt in der Oberschule endlich sein Leben ändert. Und irgendwie und im Hintergrund waren so Bilder von so Ereignissen mit so Freunden oder eigentlich halt nur mit Rainer. Und sie immer überall so mit Händen hoch, so Daumen nach oben und er immer mit diesem störrischen Gesicht. Fand ich super cool, super witzig in den Gag. Aber ja, dieses Problem, was du angesprochen hast, ja, ich kaufe dem Anime ab, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich, weil das irgendwie, finde ich, einfach nur als Fakt genommen wird, um halt dieses Comedy-Setting aufzubauen, so dass er halt dass die beide halt so emotionslos mal reinblicken quasi. Ich glaube nicht, dass der Anime wirklich in die Richtung gehen wird, wo das halt stark thematisiert wird. Das ist eher quasi einfach nur als Grund dafür, warum die jetzt so sind, wie sie sind, denke ich.
merkt es ja auch schon ein bisschen daran, sag ich mal, wie wenig Worldbuilding es ja in der Hinsicht gibt, dass wir halt einfach nur zwei Figuren haben. Wir sehen jetzt in der letzten Sekunde der ersten Episode noch so eine Rivalin irgendwie. Das wäre dann die dritte Figur.
Aber da habe ich natürlich noch was zu sagen. Dazu habe ich noch was zu sagen.
Ja? Also
ganz wichtig, ganz wichtig. Ja.
Let's go, let's go.
Wenn ich der Typ wäre, dann würde ich auch nicht mit irgendjemand anderem sprechen wollen als mit Rena, weil alle anderen sind CGI-Kreaturen, ja? Also ganz ehrlich. da gibt es keinen Traumweg vorbei.
Point made. Dann bleiben wir wohl bei zwei Figuren.
Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es nicht so für euch so sichtbar geworden, aber ich fand auch, dass mir extrem unangenehm aufgefallen ist, wie bei den Lyrics vom Opening und Ending darauf geachtet wurde, dass unbedingt immer, also eigentlich 5000 Mal die Wörter Nähe, Distanz so eingebaut waren. Und ich dachte nur, also kann man das irgendwie noch mehr forcen? Das ist mir, glaube ich, noch nie bei einem Anime passiert, dass ich dachte, das soll so sehr auf den Leib geschrieben sein, dass es wehtut. Nee, wirklich, also ich habe das auch noch nie gehabt, dass ich das so empfunden habe. Aber es war unangenehm. Vielleicht mag ich das subtil lieber.
Ich hatte das an einer anderen Stelle gehabt, weil er ja irgendwie zwei, dreimal in der Folge sagt, so, ich kann sie einfach nicht einschätzen. Ja, du hast das Konzept dieses Gag-Anime verstanden, Main-Character. Glückwunsch. Du wolltest noch was sagen, Oleg?
Ich teile jetzt die Meinung nicht von der Tsubomi, dass er halt so großer Kerl, kleines Mädchen, sondern ich habe den so wahrgenommen, weil die Figuren so stumpf gezeichnet sind und deswegen ist der Fokus halt auch dort in dem Bereich, dass man sich einfach nur, klar, auf die beiden Figuren halt konzentriert, aber auf jeden Fall nur Comedy halt genießen kann, dass man, also dafür sind die so erschaffen worden, so sehe ich das aus dem Blickfeld, deswegen.
Das ist eine Diskussion, die wir bei vielen Anime führen. Und man wird niemals eine klare Antwort finden. Ja. Vielleicht noch ein Positivpunkt, warum ich halt auch mehr auf dieser Positivseite bin als der Negativseite. Der Humor zum Beispiel, eigentlich ist es ja recht langsamer Anime, hat auch sehr, sehr viele stille Phasen. Und in diesen stille Phasen kommt dann halt immer dieser Humor sehr mit Hau drauf und dann ist auch schon wieder vorbei. Und das erinnert mich extremst an Nonon Byori. Auch ja ein Anime, wo es komplett um Grundschüler geht. Und irgendwie Soundtrack macht das halt, der Soundtrack unterstützt das zum Beispiel auch mit sehr, sehr viel so schiefe Flöten und Triangel und sowas, typische Grundschulinstrumente irgendwie.
Ich habe auch in der Grundschule Flöte gespielt.
Siehst du? Eine Idee.
Aber ich habe erst einen Monat später angefangen, weil ich musste mir eine Flöte kaufen und ich habe das meinen Eltern nie gesagt.
Und ich glaube, deswegen kann ich so den Humor ganz gut aushalten. Ich mag den auch eigentlich ganz gerne.
Ja.
So, ja, beim Humor stimme ich ja auch zu. Also es hat mich ja zum Lachen gebracht. Ja, das war klar. Cool. Ich lediglich, weil ich nicht sicher bin, ob das so Mittel zum Zweck ist, ne? Dass sie wirklich für mich 10 Jahre jünger aussieht. Das stößt mir ein bisschen sauer auf. Aber ich könnte mir auch vorstellen, noch weiter zu gucken, auf jeden Fall.
Vielleicht mochten sie halt wirklich nur Non und Biori und wollten den Humor kopieren. Aber wahrscheinlich zu Bumi hast du recht. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, oder? Jakob, willst du anfangen?
Ja, gerne. Also, ich mach's kurz und knapp. Beziehungsweise eine Kleinigkeit will ich noch sagen, was mir da noch gefehlt hat. Ich finde, der Anime hat keinen Konflikt in der Geschichte. Also es ist nur Comedy. Und Comedy ist halt, wie man weiß, sehr, subjektiv. Jeder mag was anderes. Ein paar Gags haben gezählt, paar leider nicht, finde ich in meinen Augen, waren auch ein bisschen komisch. Also eigenartig eher. Deswegen eine 5 von 10.
Mir hat auch was gefehlt. Mir hat ein englischer Titel gefehlt. Weil dann hätte ich, glaube ich, schneller verstanden, worum es in diesem Anime überhaupt geht.
Punktabzüge dafür.
nee, deswegen ziehe ich nichts ab. Englischer Titel wäre irgendwie sowas wie Aharin ist unverständlich oder so. Glaube ich. 6 von 10. Zu Bobby, war das einigermaßen korrekt übersetzt, der Titel?
Du, ich wollte gerade sagen, auch wenn man, ich bin der japanischen Sprache mächtig und ich habe mich aber auch gefragt, worum geht es da? Weil ich gedacht habe, Hakaru, das Verb für messen, Temperatur messen oder was macht sie, was kann sie nicht? Da, ja, das musste auch erstmal für mich dann so durch diesen Anime geklärt werden. Also so wie ich das im Uni-Japanisch quasi hatte, konnte ich da echt nicht so viel draus machen. Ich habe ebenfalls eine 5 von 10 gegeben.
So, und wenn Neji jetzt eine 6 gibt, dann habe ich es ganz einfach mit der Durchschnittsnote.
Plus 1, Baby, plus 1. 7 von 10.
Jetzt muss ich 0,25 drauf addieren, ne? Dann sind das 6,25 im Durchschnitt. Nee, Quatsch. 5,25. Nee, 5,75 im Durchschnitt. Jetzt habe ich's. Komma und zwei Zahlen. Dann hast du wohl auch etwa die Einwohnerzahl von dem Dorf unseres nächsten Animes.
Guck mal, siehst du? Ich hab dir doch eine gute Überleitung gegeben.
Geil. Ja, sobald man anfängt, ihn zu hinterfragen.
Ich hab mir schon überlegt, wie zur Hölle willst du daraus eine Überleitung machen, aber touché, touché.
Hinterfragen Sie bitte nicht.
Sehr schön.
Dann macht, ergibt sie keinen Sinn mehr.
Na dann los.
Ja, der Rede ist natürlich von Summertime Rendering. Wird 25 Folgen haben, ist ein Thriller-Drama-Mystery-Anime. Ist eine Manga-Adaption von Studio OLM und veröffentlicht wird das von Disney. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich die Geschichte von der ersten Folge jetzt nicht komplett durcheinander bekomme bei der Auferzählung, aber...
Ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich, also wirklich sie zu spoilern, ist, glaube ich, ein Problem.
Ah, gut, ich versuche es mal so zu machen.
Wir haben ja die Einfolgenregel.
Genau, ja. Also im Endeffekt geht es darum, dass unser Protagonist zurück auf die Insel kommt, wo er groß geworden ist und... Der Grund dafür, warum er zurückkommt, ist nicht, weil er wie, keine Ahnung, dass er da Arbeit sucht oder sowas, sondern
seine... Wie der Charakter aus dem nächsten ADW gescheitert ist in Tokio, ja.
Sondern, dass er halt erfahren hat, dass seine Kindheitsfreundin gestorben ist und ist da zu Besuch zu der Beerdigung. Und ja, so startet auch der Anime, dass er da auf der Beerdigung ist. Und nach erfahren wir aber, dass... Durch kleine Informationen, wie zum Beispiel, dass ein anderer Freund von ihm, der auch schon auf der Insel lebt, ihm erzählt, dass mit dem Tod seiner Freundin, da war nicht alles so klar, wie man erwartet. Anscheinend wird nach der Öffentlichkeit erzählt, es wäre ein Unfall, weil sie jemanden versucht hat zu retten, die gerade am Ertrinken war und dabei halt leider selber vom Meer aufgeschwuppt wurde und ertrunken ist. Aber anscheinend stellt sich heraus, dass sie... Abdrücke an ihrem Hals hat, dass eventuell da doch noch was anderes dazwischen wäre. Ja, das ist vielleicht
so, genau.
Genau, dass sie erwürgt hat im Wasser und dass sie dann sich nicht mehr retten konnte. Also sehr offen gestellt für den Zuschauer, nicht wirklich klar, was da genau abgeht. Und so zieht sich halt über die ganze Folge, dass wir immer nach und nach kleinere Informationen bekommen, was da passiert ist. Und auch zum Thema Mystery des Animes stellt sich dann auch, also wird dann oft klargestellt, okay, die Insel ist nicht ganz eine normale Insel, sondern es gibt da Legenden und Mysterien, die die Insel als von Bürger zu Bürger mündlich weitergeredet werden. Und eventuell haben diese Sachen etwas mit dem Tod und dem Verschwinden von mehreren Personen auf der Insel etwas zu tun.
Das letzte Mal, als ich so ein Insel-Dorffluch hatte, war in Osama Game. Ich habe Angst. aber darf ich kurz anfangen, ein bisschen zu debulern? Weil ich sagte ja, ich hätte ihn auch liebend gerne mitgebracht. Der Anime ist von Ayumu Watanabe. Also, er als Regisseur auf jeden Fall. Shin würde jetzt sagen, das ist der Regisseur seines Lieblingsanimes, Space Brothers. Ich würde sagen, ist auch einer meiner Lieblingsregisseure. Der hat kaum eigenen Stil, aber er ist einfach unheimlich talentiert da drin, sich auf Werke einzulassen. Und halt quasi die Stärken von Werken halt in Anime umzusetzen. Das kann der halt unheimlich gut. Und ich habe mich extremst gefreut. Wir haben ein Opening gesehen, so nach den ersten paar Sekunden. Und im Opening stand halt quasi, dass Studio 4 Degree mit dabei sind. Die machen vor allem Anime-Filme. Die haben zum Beispiel Children of the Sea gemacht. Hat Ayumu Watanabe Regie geführt. Die haben Fortune Favor Lady Nikoku-chan gemacht. Muss euch nichts sagen. Hat aber Ayumu Watanabe auch Regie geführt. Ihr merkt, ich bin ein krasser Fanboy. Und dadurch, dass die jetzt... Weil er Regie führt, mit an Bord sind bei diesem Anime, der ja sowieso schon von Studio OLM gemacht ist, die in letzter Zeit krasse Dinge gerockt haben, wie Odd Taxi und so, war ich halt so ein bisschen, ja, also ich habe schon mit einer 9 oder 10 von 10 gerechnet und ich sag mal so, ich wurde nicht enttäuscht. Das ist selten.
Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es steht ja auch in dem Opening drin, der Chiyomaru Shikura. Und wenn mich nicht alles
täuscht,
ist das ja der Creator von Steins Gate, oder nicht?
Was? Ja!
Also der ist auf jeden Fall als Teil des Produktionsteams aufgeführt. Aber es ist wohl nicht, also ich hatte das dann auch tatsächlich noch mal gegoogelt, weil ich auch dachte, wie kann das sein, dass wir das nicht vorher irgendwie schon mal benannt haben? Und es ist halt gar nicht klar, also wie groß die Beteiligung da war von ihm. Aber ja, das ist dann wieder passend, ne, zu so einem Zeitreise-Anime auch oder Zeitschleifen-Anime in dem Fall.
Du hast recht, ich habe gerade irgendwie einen random Reddit-Thread gefunden, wo sich jemand genauso gewundert hat wie du, weil es irgendwie drin stand, genau.
Ja.
Krass.
Ja, spannend, ne?
Ja, also, und wenn ich noch weiter hören darf, und danach versuche ich mal ein bisschen ruhiger zu sein, dieses Studio 4 Degree, ersten 5 Sekunden des Anime sehen wir so, wie so eine Kamera aus dem Wasser hinauftaucht und dann sind wir auf dieser Fähre. Und dieses Hinaustauchen aus dem Wasser, ich glaube, die Szene ist fast 1:1 aus Children of the Sea. Filmqualität. Es gibt ganz, ganz viele Szenen, die wirklich Filmqualität haben. Es gibt anders. Wenn ich die Szenen aufzählen würde, die nicht Filmqualität wären, wäre ich schneller durch.
Auf jeden Fall, ja.
Und dieser Anime, der profitiert davon so krass, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Also, wir sehen zum Beispiel, wie diese Mio, die Schwester, die kleine Schwester von der Ushio, die gestorben ist, quasi an ihren Schnürsenkeln zieht, so ein bisschen aus ne, so Nervosität, sage ich es ihm jetzt, sage ich es ihm nicht, was wirklich hinter ihrem Mord steckt und so. Die Cuts zum Beispiel, es sind halt immer so Cuts, die ganz lange stehen bleiben, also Bilder, die lange stehen bleiben. Und dann ganz kurz kommen so ganz schnell so 2, 3 Bilder, wo man gar nicht realisieren kann, was genau hat man da jetzt gerade gesehen. Und dann bleibt wieder irgendwas ganz lange stehen. Ey, dieser Regisseur, ey, der hat sein Game sowas von drauf. Ameisen krabbeln irgendwo rum. Also du weißt nach den ersten 10, 15 Minuten, weißt du noch nicht mal, was genau das Genre hier sein soll. Weil im Prinzip ist es ein Horror-Ding. Weißt du die ersten 15 Minuten nicht. Aber durch diese ganzen kleinen Animationen, auch Ameisen, die irgendwie über den Dingens laufen, über den Gehweg, du siehst so Wassertropfen an allen Dingen irgendwie runtertropfen, weil halt hohe Luftfeuchtigkeit, weil es Sommer ist und halt eine Insel und so weiter. Und das gibt dir halt so viel Atmosphäre. Also ich will, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, die direkt nochmal sehen, weil ich mich dann nicht auf die Untertitel konzentrieren muss, sondern wirklich mal auf diese ganzen kleinen Details gucken kann, die halt so viel dir schon sagen.
Ach, du meinst, du willst diese Folge nochmal sehen, weil du nochmal überprüfen möchtest, ob die Szene, wo man Mios Höschen sieht, auch Filmqualität hat, oder?
Ich habe tatsächlich mit irgendwie so einem Dialogsatz gerechnet, so, oh, blau oder irgendwie sowas. Bin recht froh, dass es sowas nicht gab.
Ich finde es sehr witzig, dass es Mio ist und diese Mio trägt exakt dieselbe niedliche Unterhose wie die Mio in K-On, als die bei dem Schulfest entblößt. Ja. Hey, aber du weißt es, du weißt, wovon ich spreche. Wie kann das sein?
Er bimbolert halt.
Ich würde jetzt sagen, weil ich K-On gesehen habe, das habe ich tatsächlich gar nicht. Du und Shin haben einfach wirklich häufig darüber geredet. Oder vielleicht war es auch Jakob.
Ja, also, okay. Willst du mich jetzt darstellen lassen, als jemand, der öfters über Höschen von
Podcast über Anime-Höschen so auch kommen kann.
Also, vor 10 Jahren wäre ich noch dabei, ja?
Ich habe noch einen Blogartikel von vor 10
oh
Jahren.
Gott,
von
oh Jahr. Nein, nein, nein.
Wenn ich den rauskrabe, du weißt genau, welcher das ist.
Warte, ich war da betrunken, ja, also, das ist meine Verteidigung.
Du warst da 16 oder so.
Ja, und?
Ja, wo ist jetzt der Punkt? Aber ja, wieder zurück zum Thema. bevor wir jetzt noch weiter abschweifen. Summertime Rendering. Ja, ihr habt schon sehr viel über die Background-Informationen gehört und noch ein bisschen jetzt auch zum Anfang vom Anime. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, Mona. Vieles davon ist super hochqualitativ animiert. Und auch die ganzen, quasi auch die Standbilder, die es teilweise gibt, relativ wenige sogar, sind auch super gezeichnet, auch wenn du jetzt in den Background schaust. Also, du kannst es theoretisch, okay, ich möchte jetzt nicht sagen, dass du es pausieren kannst und daraus ein Wallpaper machen kannst, aber es ist schon sehr flüssig und sehr. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie CGI verwendet wurde für. Also, da sieht man auch mal mit, wenn man da sich viel Zeit nimmt für eine Folge, dass man da auch sehr viel auch ohne CGI machen kann. Vor allem in so einem Setting, wo überall alles voller Gras ist, weil die in so einem Dorf sind. Es ist jetzt nicht alles stadtmäßig Beton, sondern es sind super viele Kleinigkeiten. Auch, ich habe auch zum Beispiel auch die Notiz gemacht, wie du auch mit den Ameisen, mit dem Standbild, super cool gemacht. Also allein, was die Bilder aussagen, ohne das Gesprochene, ist schon, finde ich, ein super Pluspunkt für den Anime. Auch weil du schon angesprochen hast, ist ja auch ein teilweise auch ein Horror-Anime. Hat mich auch so ein bisschen an Shiki erinnert, falls ihr den noch kennt, oh, ja. Aus der schon etwas länger her. Es fängt ja auch so ein bisschen sehr mysteriös an, wo es den Anschein erweckt, als alles ganz normal in diesem Dorf. Und nach erhöht, nennt man das nochmal?
Enthüllt sich die Plot oder so?
Genau, nach und nach verdichtet sich der. Oh Gott, ich muss. Okay.
Erlaubt mir einen Satz. Du sagst es gerade irgendwie so, kein 3D, was man alles ohne 3D machen kann. OLM ist bekannt dafür, dass sie ein eigenes Digitalstudio haben, stehen auch in den Credits, OLM Digital. Der Anime hatte recht viele 3D-Kamerafahrten.
Aber halt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Selbst die Charaktere waren 2D in dieser Kamerafahrt gezeichnet. Ja, klar, verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich von denen irgendwie wie halten soll, weil die sind zum einen sind ja sehr, sehr cool. Weil die halt so cinematografisch genutzt werden und so. Also es gibt auch ganz oft so Szenen, wo zum Beispiel die Kamera so eine Position hat, wie bei einer Überwachungskamera. Also ganz normaler Trick macht The Promised Neverland zum Beispiel in der ersten Staffel richtig gut. Du weißt dann, wenn du halt einfach schon übertrieben viele Anime gesehen hast, dass im nächsten Moment irgendwas Krasses passiert. Aber das sind diese ganzen Kleinigkeiten. Also auch der Soundtrack, als ich für den Anime jetzt erstmal gehört hatte, wusste ich hier so, hey, der Nier-Komponist ist dabei. Und der ist eigentlich jemand, der sehr, sehr melancholisches Zeugs macht. Und für melancholisches Zeug brauchst du häufig auch irgendwie Vocals und so. Damit habe ich gerechnet. Nee, gar nicht. Du hast halt so sehr, sehr, sehr dichte Atmosphäre im Soundtrack gehabt. So durchgängiges Brummen und sowas. Super toll.
Also meine Zusammenfassung ist, ich war irgendwie sehr angespannt, da reinzugucken, weil ich fand, dass ich in den letzten 3-4 Jahren extrem viel Mist aus dem Horror, Splatter, Survival, Battle Royale Genre geguckt und auch tatsächlich gedroppt habe. Und das hat aber richtig Spaß gemacht. Und ich bin total gespannt, wie das sich über die 25 Episoden dann ziehen wird. Hab auch noch mal nachgeschaut, das sind ja irgendwie 139 Manga-Kapitel, die da verarbeitet werden. Und ich fand's super. Super fesselnd, spannend und ist auf jeden Fall was für mich.
Also ich denke, wir werden auf jeden Fall auch noch etwas mehr über den Schatten erfahren, also so habe ich das jetzt interpretiert. Also ich meine jetzt von Shinpei, die Ziehschwester Ushio, die halt einfach nur so aufgetaucht ist, die aber irgendwie so digital gezeigt wurde. Und ich wette, das hat irgendwie nicht mit einem Fluch zu tun, sondern das hat eher so mit irgendeiner Technologie zu tun, die wieder auf der Insel irgendwo versteckt ist oder sowas.
Oh, so Wissenschaftsforschung.
Ja, ich gehe davon aus, weil.
Oh, du könntest recht haben.
Weil das Ding ist halt, du siehst es ja erstmal, wir haben dort zwei Sachen gehabt. Das ist das, was mich so auf diese Theorie gebracht hatte. Erstens, immer so diese pixeligen Darstellungen halt von ihr. Ne, also
das würde auch erklären, warum Shiomaru Shikula dabei ist, der ja so Sci-Fi-Zeugs gemacht hat, wie Steins Gate halt. Oder jetzt gerade macht er ja Anonymous Noise, glaube ich, wo es darum geht, dass eine Protagonistin in einer Simulation der Erde ist.
Okay.
Ne, und halt andere Menschen quasi von außen auf diese Simulation blicken und sowas.
Ja,
okay.
Und genau, und dann von Shinpei allgemein, wo er dann schon wieder auf dem Schiff aufgetaucht ist und in der Brust von der Agentin da, nenne ich mal einfach mal, aufgewacht ist schon wieder. Also das hat man ja am Anfang gehabt und dann wieder am Ende. Und wo es halt wieder so gesehen als, ja, kann man als Déjà-vu einfach nur deklarieren. Aber halt das, was sich in seinem Kopf abgespielt hat oder ob es wirklich noch real passieren wird danach, das ist halt so die Sache. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es so irgendwo sich so in dem Bereich bewegen.
Ja, du hast recht, es sind wirklich sehr, sehr viele so. Ich dachte erst, es wären mal Metaphern, aber also, ne, eigentlich ist es viel zu auffällig, dass es nur Metaphern sind. Ja, also als er zum Beispiel getötet wird, kommt ja auch so dieses, wie wenn du einen ganz alten Fernseher quasi ausmachst. Ne?
Genau.
Dass das Bild so in der Mitte quasi sich so langsam hin auflöst. Ja.
Ja, leider ist halt echt so, dass man aus den Super Mystery Sachen halt in der ersten Folge sehr mit sehr viel offenen Fragen dargelassen wird. Es bietet sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, aber das Gefährliche daran ist, wenn man selber zu viel interpretiert, wird man meistens leider enttäuscht. Also ich kenne jetzt den Manga jetzt auch leider nicht. Ich hoffe nur, dass es das Niveau weiter beibehält, wie in der ersten Folge, aber ja.
Ich überlege auch gerade, in 13 Bänden abgeschlossen. Wenn du den, also mit den 26 Folgen, waren es 26? 25. Wenn du da sehr, sehr schnell durchrusht, würdest du schaffen, den gesamten Manga umzusetzen.
Ja, das wäre cool. Also wenn sie wirklich irgendwie zwei Bänder vorher cool abbrechen und es haben zwei Folgen gefehlt fürs Ende, dann probiert euch selbst was rein.
Okay, viele Theorien schon. Wollen wir schnell die Bewertungen raushauen? Das war jetzt echt ein richtig technischer Talk, ey. ich will schon wieder anfangen, aber ich bin dafür, müsst euch ein bisschen auf meine Note noch gedulden. Oleg, fang du mal an.
Ja, wie gesagt, also wir werden mit sehr vielen offenen Fragen dahingestellt. Alles, was ihr gesagt habt, auf die kleinen Details, Ameisen, diese Mimik halt einfach nur im Schnürsenkel zu spielen und dann halt, dass man so wirklich so nachvollziehen kann, wie sich der Charakter halt fühlt. Ich gehe da mit einem großen Schritt nach vorn mal und sag mal eine 8 von 10.
Der Schritt ist mir noch nicht groß genug. Zu Bobi.
Ich habe 8 von 10 gegeben. Ich denke, es hat vielleicht sogar noch Potenzial, noch einen Punkt höher zu rücken für mich. Aber dafür muss ich noch ein bisschen mehr sehen.
Jaku.
Ja, nur kurz zu mir. Drama, by the way, einer meiner Lieblingsgenres. Ich liebe Drama und ich liebe auch die Exposition, wie sie dargestellt wurde in der ersten Folge. Deswegen gebe ich ihm auch ein bisschen mehr und auch von allem drum und dran, was da, worüber wir schon geredet haben, will ich dir nochmal das Fass auch machen. Deswegen 9 von 10, werde ich auf jeden Fall weiterschauen.
Das ist, glaube ich, die höchste Bewertung von Jakob, die ich gehört habe, oder?
Nee. Ich hatte, glaube ich, schon mal 2 oder 3 9 von 10.
Okay.
In den letzten 7 Jahren.
Das ist so lange her.
Ich glaube, es könnte aber wirklich vielleicht einer der Anime sein, die hier also die höchste Bewertung jemals bekommen. Weil ich wollte eigentlich den Gag machen, hey Tsubumi, wenn du schon sagst, es hat noch Potenzial, einen Punkt draufzulegen, weißt, dann lege ich den einfach drauf. Ich bin auch bei einer 9 von 10. Mein Grund eigentlich, warum ich diesen einen Punkt noch so ein bisschen abziehe, nein, hat tatsächlich mehrere Gründe. Aber ich breche es einfach auf einen runter, der sehr, sehr blöd ist. Diese Ushio, die steht da halt in so einem Schulmädchen-Badeanzug und so. Aber das finde ich schon ziemlich ein Marketing-PR-Bait. Und da vermute ich immer eine schwache Story dahinter. Nein, das ist nicht der Grund, aber trotzdem 9 von 10 nur. Nur. Durchschnittswertung damit 8,5. Das ist wirklich hoch. Wenn sich 4 Leute auf was mit 8, einigen.
Selten, dass wir was über 8, haben.
Eigentlich fast nie da gewesen, aber ich glaube, wir hatten schon ein oder zwei. Also, wie gesagt, so häufig wie Jakob halt auch mal eine 9 von 10 vergibt. damit sind wir beim letzten Anime angekommen, weil wir haben sehr, sehr viel Zeit verloren. Es tut mir leid zu Bumi. Wir nehmen uns trotzdem für dein Anime die Zeit, die er braucht.
Wunderbar. Ja, Daemon habe ich mir rausgesucht. Recipe for Happiness steht so als Untertitel quasi dabei. Hat mich gleich gehuckt mit diesen Visuals und weil ich gesehen habe, oh, da geht es um was zu essen. Ja, man kennt es. Hat 12 Episoden, also bekommt nicht ganz so viel Zeit, aber reicht wahrscheinlich auch für einen netten Slice-of-Life-Anime. Ist von einem Manga adaptiert, kannte ich aber jetzt tatsächlich auch noch nicht. Das Source Material und vom Studio her hat das Encourage Films sich geschnappt. Nach Isekai Cheat Magician haben sie wahrscheinlich gedacht, ach, jetzt machen wir endlich mal was Vernünftiges. Könnt ihr euch anschauen im Simulcast von Crunchyroll. Ja, die Story soweit, was man in der ersten Episode mitbekommt, der jüngste Spross und Erbe von einem, wie soll man das sagen, von einer Wagashi-Shop, also so einem japanischen Süßigkeiten-Shop in Kyoto, hat, nachdem er vor 10 Jahren nach Tokio aufgebrochen ist, um mit seiner Band durchzustarten, irgendwie gemerkt, ich habe nicht so richtig den Erfolg und bekommt dann auch einen Brief, dass sein Vater krank sei. Und dann entscheidet er sich ganz schnell von Tokio nach Kyoto zurückzukommen und erstmal natürlich sich über den Gesundheitszustand seines Vaters zu informieren und merkt dann aber auch, irgendwie haben die das alle nicht so richtig gut verdaut, dass er einfach da losgegangen ist, um seinen Träumen mit seiner Band Kastanienmanju zu folgen, und haben jetzt einfach kurzerhand ein kleines Mädchen von 10 Jahren, die Itsuka heißt, als die Nachfolgerin dieses Shops benannt. Und die beiden, die haben anfangs noch eine sehr, sehr seltsame Interaktionen. Ich schätze mal, werden sich im Verlauf des Anime besser kennen.
Und ganz gegen Ende, wie wir aus Usagi Drop wissen, wird die Interaktion dann wieder seltsam.
Ich hoffe doch nicht.
Habe ich das jetzt laut gesagt?
Das, ja. Ups. Das wäre sehr schade. Nee, aber ja, schauen wir mal, was es so bereithält. Ich muss sagen, ich fand das sehr witzig, die kleine Itsuka, die ist super gemein zu ihm und will ihn so richtig als krassen Loser darstellen, der versagt hat. Und ich finde das mega stark, dass er das gar nicht so mit sich machen lässt. Also an einem Punkt sagt er dann, als er in den Shop, in das Ryokusho zurückkommt, sein Vater zu ihm: Ich habe jetzt aber schon eine andere Nachfolgerin, du hast hier keinen Platz mehr. Und ihn interessiert eigentlich nur, wie toll diese Rezeptveränderung bei dem Sakura Manju geklappt hat. Und er redet dann eigentlich eher so mit seiner Mutter weiter. Und ich finde das cool. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefallen hat, ist, etwas ist die Story auch aufgezwungen, weil die Itsuka scheint ja irgendwie, die Eltern haben sie da hingebracht und einfach zurückgelassen. Und dann
Und der Vater ging dann ja auch irgendwie so, meinte so von wegen so, ey, ich habe doch gesagt, Kinder stören nur. Und er geht mit einer Gitarre.
Genau, ganz genau. Ja. Und das war, also ich denke mir halt, auch in Japan gibt es bestimmt Jugendämter. Also ob das alles so leicht geklappt hätte, da bin ich mir nicht so ganz im Klaren drüber. Ja, aber ich werde es weiter gucken. Schon in der ersten Folge haben wir so toll, so detailliert diese Darstellung von unterschiedlichen Wagashi und oh Gott, ich liebe sie. Das ist ja eins der Highlights, wenn ich mal nach Japan komme, dass ich sowas frisch, handgemacht, so toll, also essen kann in den unterschiedlichsten Formen. Also das ist jedes Mal ein Erlebnis. Und das auch jetzt so ein bisschen da einbezogen zu werden, erklärt zu bekommen, das ist noch mal so ein ganz anderer Aspekt von dem Anime, den ich klasse finde.
Ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Anime irgendwie mehr so educational wäre. Weil eigentlich fokussiert er sich ja wirklich, also fand ich, sehr auf dieses Drama so ein bisschen zwischen den beiden. Und da muss ich auch irgendwie sagen, also irgendwie so vielleicht gutes Drehbuch, schlechtes Drehbuch. Vielleicht fehlen auch einfach irgendwie Szenen aus dem Manga. Da waren so 2 Szenen. Einmal halt, als die Mutter dann so, für uns war ja quasi gerade 5 Minuten zu Hause, sagt die Mutter so, ey, du bist ja jetzt weggegangen, 10 Jahre lang. Aber ey, sei doch mal einfach ihr Elternersatz. Fand ich irgendwie sehr unverantwortungsvoll von der Mutter.
Ja.
Also da müssen doch Szenen fehlen, oder? Also aus dem vorherigen Gespräch der beiden irgendwie, warum sie ihm das zutraut. Und dann gab es noch so eine andere Szene, wo der Opa quasi so, der dann halt, der irgendwann gestorben ist, quasi irgendwie so sagte, und das hat dann der junge Nagumo quasi gehört, so, ja, vielleicht sollte er doch lieber was anderes machen, als den Laden hier zu übernehmen. Und daraufhin entschied er ja dann wirklich, Gitarre zu spielen und halt dann irgendwann nach Tokio zu gehen. Und das ist dieses Aufgezwungene, glaube ich, was du so ja auch so meinst, ne?
Ich weiß gar nicht, das finde ich vielleicht gar nicht so aufgezwungen, weil das zeigt auch irgendwie, Mensch, die verurteilen hier ihn für etwas, was er an einer anderen Stelle in falschen Hals bekommen hat und daraufhin so eine Entscheidung getroffen hat, ne? Aber ich habe so bis jetzt den Eindruck gehabt, dass er das gar nicht so richtig bereut hat oder so. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, er ist auch bei manchen Sachen faul und er steht aber auch dazu. Er ist einfach so, wie er ist, aber vielleicht damit auch nicht, einfach nicht als Nachfolger dort geeignet. Ne? Er weint ja zum Beispiel auch, wenn die Sachen verkauft werden. Er will ja eigentlich nicht, dass die dass die Mochi und Co., dass die weggehen. Das ist auch sehr, sehr witzig, finde ich.
Letzter Satz, weil ich das einmal ganz kurz herausstellen will. Das ist lustig, weil du findest ja quasi mehr oder weniger diese Szenen, die Itsuka betreffen, teilweise sehr erzwungen. Ich finde zum Beispiel die den Nagumo betreffen, sehr erzwungen. Die Itsuka betreffen, finde ich eigentlich super toll, weil die halt ihren Charakter halt voll gut, also die Ursprünge für ihren Charakter halt voll gut erklären. Also,
das stimmt.
Nagumo erinnert sie halt an ihre Eltern, die sie halt wegverlassen haben. Deswegen hasst er sie ihn. Was Kinder so typischerweise, die denken ja auch meistens sehr verkürzt. Obwohl sie ja ultra reif für ihr Alter ist, weil sie ja sehr selbstständig sein müsste, weil sie halt verlassen wurde von ihren Eltern und so weiter. Und deswegen verlässt sie sich auch wenig auf andere, weil sie halt schon sogar von ihren Eltern verlassen worden ist. Und
deswegen, genau, ich denke auch, die Rivalität ist da aber auch wichtig. Ne? Es ist nicht nur das eine, sie mag ihn nicht, sondern die Rivalität. Und oh Gott, ich habe mir hier so einen Platz jetzt erkämpft und jetzt kommt da einer und der will mir den einfach wegnehmen, weil Patriarchat und so. Aber das irgendwie ist es ein ganz interessantes Zusammenspiel und aber auch sehr realistisch teilweise, nur nicht bei so manchen Details, was die Mutter verlangt, was wir gesagt haben.
Genau, und da kommt ja eine gute Szene auch nochmal hinzu, die das auch das noch so ein bisschen stützt. Ist ja zum Beispiel, wo sie halt sich zu den Gästen halt, wo es da so zwei, sagen wir mal, Jugendliche halt gab, die halt angefangen haben zu rauchen und die sie halt gesagt hat, hey Jungs, bitte, ne? Geht mal hier raus, hier darf man im Laden halt nicht rauchen. Und ich gehe davon aus, dass die es auch waren oder einer von den Freunden, wo sie halt verarscht wurde und dann eine Großbestellung von Mochis und so weiter aufgegeben wurde. Und das abgeholt werden sollte. Und
wer ist hier das Kind, ne?
Genau. Und dann wurde sich das halt später rausgestellt hatte, hey, scheiße gelaufen, du wurdest halt einfach nur komplett verarscht. Gut, konnte keiner damit rechnen und sie halt versucht hat, wenigstens daraus was Gutes zu ziehen, weil sie ja so geschult ist gerade, selbstständig halt alles zu machen.
Boah, das sind so schöne Sätze, wenn sie dann so Sachen sagt, wie irgendwie Verantwortung tragen Kinder genauso wie Erwachsene.
Genau.
Das sind so Sätze, die wirklich nur Leute sagen, die ihre spezifische Lebensgeschichte haben.
Richtig.
Also zumindest stelle ich mir das so vor.
Ja, aber ich bin auf der anderen Seite von dem Punkt, ganz kurz nur. Okay. Ich finde es nämlich sehr irgendwie, ja, es ist sehr eigenartig, dieses ganze Konzept von wegen, ja, ich bin 10 und ich bin genauso verantwortlich wie alle anderen und ich gehe jetzt auch raus und verkaufe die 100 Mochis jetzt auf der Straße, finde ich ein bisschen so, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist nicht so
naiv,
Naivität natürlich und der Flow halt von dem Charakter ist ein bisschen überzogen.
Nein, würde ich nicht sagen. Sagen wir es so, da sie ja so eine Lebenssituation hatte und es wirklich gut meint, dass die Familie halt die so gut aufgenommen hat und sie sich halt in der Verantwortung, also ich rede hier hauptsächlich von der Verantwortung, dass sie so ein starkes, wie nennt man das?
Sie will sich quasi revanchieren dafür, dass sie aufgenommen worden ist.
Genau. Und sie möchte, dass halt das, was an Arbeit da reingesteckt wurde, es ist ja nicht leicht, was sie dort gemacht haben und die Leute so früh aufstehen und so weiter, wo sie es halt auch wirklich versucht hat, wieder das Geld irgendwie dann einzuholen, also das, was bestellt wurde.
Ich finde aber auch kurz, bevor dieser Nagumo da halt ankommt, weil sie rennt ja quasi alleine los und so, sieht man ja auch so, als diese Realisation bei ihr kommt, so hey, ich werde das nicht schaffen, fängt sie auch fast an so zu weinen. Also klar, auch irgendwie als erwachsener Mensch, wenn Situationen kommen, die einen total überfordern, fängt man schon so an zu weinen. Aber ich fand es irgendwie dann trotzdem irgendwie so passend, dass halt trotzdem noch dieses Kindliche irgendwie bei ihr so durchkommt. Ne? Das ist stark viel rein interpretiert, ich weiß.
Nö, das passt schon. Ich mag den Anime auf jeden Fall gerne. Ich möchte auch auf jeden Fall weitergucken und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also im Sinne von, werden die das dann gemeinsam führen oder können sie sich anfreunden? Es ist teilweise, fand ich es auch so ein bisschen angedeutet, vielleicht ist der Papa von der Itsuka sogar sein Kumpel da. Also das irgendwie meinte ich da solche Vibes zu verspüren und das ja hat ja auch extrem viel Konfliktpotenzial dann.
Das wird schon.
Der Haarfarbe her und so, aber mal gucken. Vielleicht ist es auch ganz anders, aber das, ja, da hatte ich echt so Vibes.
Was haut hier heute so gute Theorien raus, ey?
Ein guter Tag.
Das ist ein richtig guter Tag.
Aber noch eine Theorie, die glaube ich, noch nicht so ganz erwähnt wurde, ist, ich glaube nämlich, dass sie auch schon in der ersten Folge unseren Protagonisten gar nicht so hasst. Weil, also zumindest nicht unterbewusst. Erstens merken wir ja auch ganz am Anfang, als er ja in der Stadt ja ankommt, oder in einem Dorf, ich bin mir jetzt nicht sicher genau, wo das genau war, wo er an einem Bahnhof stand, da ist sie ja zu ihm hingerannt und dachte, dass er sei ihr Vater. Also da merkt man ja schon, okay, sie ist noch, ja, sie hat noch die Hoffnung, dass er mal zurückkehrt und sie ist noch auf der Suche nach ihm. Plus, der andere Punkt ist, als sie ihn ja zum Abendessen holen soll und da sein Zimmer oder seine Abstellkammer da betritt, sieht sie ja, dass er ja auch eine Gitarre dabei hatte. Und in dem Moment hat sie dann auch, wurden ihre Wangen so ein bisschen rot, wo sie quasi so, weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll. Es war auf jeden Fall nicht böse auf ihn, ja, ist meine Theorie, dass sie ja schon in der ersten Folge nach außen hin ihn quasi kritisiert und alles und so weiter, aber innerlich ihn schon irgendwie zu einer gewissen Art und Weise akzeptiert, weil er so viele Ähnlichkeiten hat mit ihrem Vater. Und sie sich ja danach sehnt.
Fazitzeit, okay. Wir hätten heute noch nicht angefangen. Ich habe angefangen. Neji, Yaku, Tsubumi, eine von euch beiden, glaube ich, hat noch nicht angefangen.
Ich könnte es gerne machen. Also, ich finde, der Anime macht gute Laune. Ich fand auch das Opening und Ending sehr cool. Hey, ich habe am Anfang gar nicht erkannt, dass das Opening von Maya Sakamoto gesungen wird. Und ich war mal Maya Sakamoto Ultra. Also, bisschen seltsam für mich eigentlich, aber gut. Und Itsukas Stimme ist sehr, sehr niedlich. Es hat mich auch total an so frühere Anime erinnert, wo Haruko Momoi auch so kleine, süße Mädchen gesprochen hat. War irgendwie ziemlich ähnlich. Es ist sie nicht, das weiß ich. Aber ja, und ich bin gespannt, wie diese Beziehung da zwischen denen weiter beleuchtet wird. Und ich will auch noch mehr Wagashi sehen. Und es macht mich auch super motiviert. Irgendwann möchte ich auch gerne mal wieder nach Kyoto. Ich habe gegeben, 7 von 10. Vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wohl, nee, ich bin zufrieden. 7 von 10, sage ich.
Schließe mich auch an. Ich bin auch bei einer 7 von 10. Erinnert halt auch viel so von der Dynamik der beiden an so Anime irgendwie wie Hinamatsuri oder sowas. Und ich muss sagen, von diesen Anime Stories, die sowas erzählen, die sind ja meistens wirklich sehr viel mehr komödiantischer als so das, was wir so im Westen kennen. Und bin ich halt nie so ganz mit klargekommen. Aber ich, also das wäre einer, dem würde ich wirklich eine Chance geben. Drehbuch haben wir gar nicht gesagt, Reiko Yoshida. Eine sehr, sehr, sehr Vertraute von Naoko Yamada, Silent Voice Regisseurin und Heike Story Regisseurin, also sehr, sehr coole Drehbuchschreiberin. Und ich bin froh, dass sie hier anscheinend ihr A-Game raushaut.
Auch Drehbuchschreiberin bei Violet Evergarden.
Oh.
Ja, aber sie hat auch Drehbücher geschrieben, die halt auch nicht so toll waren. Aber ich meine, das kann man bei allen Drehbuchschreibern sagen, also soll jetzt gar keine Kritik sein. Aber ich weiß halt, was sie kann. Und anscheinend das, was sie kann, lässt sie hier halt echt wirklich ziemlich raus. Also bin ich voll überrascht. Yaku, Neji, ihr fehlt noch.
Ja, also ich habe ja schon meinen Kritikpunkt ein bisschen erzählt. Ich finde, der zieht sich auch ein bisschen über die gesamte Folge, ein bisschen, dass der Flow nicht so, beziehungsweise was heißt Flow? Eigentlich, mein größter Kritikpunkt ist eigentlich halt Itsuka, dass sie manchmal ein bisschen zu, ja, ich würde sagen, überzeichnet wurde mit ihrer Ernsthaftigkeit. Das finde ich irgendwie, ist ein Dorn im Auge. Deswegen gebe ich dem eine 6 von 10, statt eine höhere Note.
Ich als Fazit, also ich fand die Ernsthaftigkeit eigentlich auch gut verkauft, wie es halt war. Also kann ich das ein bisschen auch nachvollziehen, wie sie sich da ein bisschen fühlt. Deswegen hat sie auch von mir, also der Anime komplett, eine 8 von 10 von mir bekommen.
Das ist einfach auszurechnen, das ist eine 7 von 10 im Durchschnitt.
Perfekt.
Okay. Das ist in der durchschnittlichen Season, landet man mit dieser Bewertung so ungefähr auf Platz 5. Von 16 Anime. Den 16, über die wir halt hier reden.
Ja,
super,
ja.
Super Stichwort. Wir haben nämlich noch 4 nächste Woche.
Wuhu!
Die Liste habe ich ganz schnell offen.
Ich habe gehört, dass nächste Woche Sonntag ein arbeitgeberfreundlicher Tag ist.
Oh, stimmt. Wenn wir es aufnehmen, ist Tag der Arbeit. Wahrscheinlich, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Warte mal. Ja, nächste Woche bringe ich noch mal mit The Executioner and Her Way of Life. Hat ja heute so gut geklappt mit so einem High Dive Exclusive. Vielleicht klappt es ja wieder. Manga und Light Novel gibt es ja gerade bei Dingens, bei Ultraverse. Tut mir echt sehr, sehr leid für die Kollegen von Ultraverse, weil der Anime-Boost wäre größer gewesen, wenn es nicht bei High Dive gewesen wäre. Kann man nichts dran ändern. Genauso wenig kann ich was dran ändern, dass Neji Skeleton Knight in Another World mitgebracht hat. Tut mir leid, der lag so auf dem Silbertablett. Jakob hat mitgebracht Tomodachi Game, der Nachfolger seines Picks Battle Game in 5 Seconds, von der Prämisse zumindest. Und dann haben wir Levi dabei. Ihr wisst, Levi bringt immer so süße Sachen mit. Nicht so süß wie dein Anime zu Bumi heute. Aber vielleicht ist A Couple of Cuckoos auch irgendwie süß.
So wie ich.
Ich habe jetzt überlegt, ob ich lachen soll oder no sagen soll.
Kannst beides tun.
Beides legitim.
Geht immer, geht immer.
Und damit sind wir für heute durch. Danke zu Bobi, dass du dabei warst.
Jo.
Vielen lieben Dank an euch. Ich bin immer gern dabei.
Bye, bye.
Macht's gut.